Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias Frischholz und Chefredakteur von Wegweiser Digitale Schule. Heute unterhalte ich mich mit Stefan Quandt über den Einsatz von Erklärvideos im Deutschunterricht. Hallo Stefan.
Guten Tag.
Ja, ich freue mich heute total, dass du hier bist im Podcast in unserer zweiten Folge. Und ich habe den Stefan Quandt ja kennengelernt auf Twitter. Und zwar gab es da einen Tweet von ihm, wo er beschrieben hat, wie er Erklärvideos im Deutschunterricht eingesetzt hat. Stefan, bevor du da jetzt ein bisschen genauer uns und den Zuhörern was erzählst, vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen.
Ja, genau. Stefan Quandt ist mein Name. Ich bin ein Gesamtschullehrer aus NRW. Ich unterrichte Deutsch, Geschichte und Gesellschaftslehre in den Klassen 6 bis 13 zurzeit. Und wir werden zurzeit wie viele andere so ein bisschen digitaler an der Schule. Und da kam unter anderem das mit den Videos zustande.
Mhm. Und du hast ja auch geschrieben, dass diese Erklärvideos im Fach Deutsch gemacht und was ja total überraschend war für mich, auf den ersten Blick zumindest, dass das im Themenbereich Grammatik war. Wie sind denn so deine Erfahrungen im Fach Deutsch, wenn es um Grammatik geht?
Das ist desaströs. Ich kenne das ja aus meiner Schulzeit noch, das kennen bestimmt ganz viele, diese typischen Stunden, der Lehrer schmiert eine Regel an die Tafel, wie man, weiß ich nicht, Kausalsätze, Konditionalsätze auseinanderhält. Die Schüler schreiben das alle schön ins Heftchen ab, bekommen dann eine ganz gekünstelte Aufgabe, wo man dann Sätzchen unterstreicht. Und das war dann das erste und letzte Mal, dass man was von diesem Grammatikphänomen gehört hat. Und da bleibt nichts hängen. Das merkt man besonders in der Oberstufe. Und ja, mein Weg von Lernen ist das irgendwie auch nicht. Und da muss irgendwas anderes her, besonders weil die meisten Grammatikregeln, die man irgendwie in der Schule auswendig lernt, irgendwie für Schüler wenig mit der Welt zu tun haben.
Ja, das ist in der Tat natürlich so. Jetzt hast du ja gesagt, die Schule macht sich schon digital auf den Weg. Was ist bis jetzt bei euch schon geschehen und wie hast du dann diese Technik dann bei dir im Unterricht eingesetzt? Was hast du da genau gemacht?
Also genau zur ersten Frage, wir werden zurzeit auf jeden Fall mit Geräten ausgestattet und das ging los mit einem großen Satz iPad-Koffer. Wir kooperieren da mit einer Stiftung, die daran interessiert ist, die Schule so ein bisschen auszustatten und das begann mit iPad-Koffern. Das geht jetzt gerade weiter über große Displays, also keine Smart Boards wirklich von Beamer dranhängt, sondern quasi riesige Tablets, die an der Wand hängen und mit denen, wo mein Klassenraum jetzt auch vor 3 Tagen mit ausgestattet wurde und wo ich mich schon ganz groß dran ausprobiert hatte. Mhm. Und unsere Schüler werden jetzt 1:1 mit iPads ausgestattet im Laufe des Jahres in Klasse 6.
Mhm, okay.
Und da kann man jede Menge Sachen mitmachen. Also bei uns geht es gerade ganz groß voran.
Und das heißt dann auch diese Displays, die ihr an der Wand hängen habt, das ist dann natürlich auch das Medium schlechthin, wenn es dann darum geht, dass die Schüler dann von ihren Geräten aus dann ihre Inhalte auch präsentieren, ne?
Absolut. Also jede Aufgabe, die sie machen, man kann dieses Display direkt quasi per AirDrop beziehungsweise per Apple TV ansteuern.
Apple TV, ja. Mhm.
Und mit Schülerergebnissen vorne arbeiten. Mhm. Ich habe mir jetzt auch ein iPad zugelegt. Ich laufe jetzt durch die Klasse, während ich Tafelbilder mache. Das ist ganz großartig. Also da bin ich ganz gespannt drauf, was ich damit noch alles anstellen kann.
Mhm. Gibt es ja viele Möglichkeiten, ne?
Mhm.
Und zu der zweiten Frage, wie hast du es dann eingesetzt in deinem Deutsch-Grammatikunterricht?
Ja, also ich habe eigentlich mit einer ganz traditionellen Reihe angefangen. Ich habe einen Arbeitsplan für die Schüler geschrieben mit verschiedenen Aufgaben zu diesen Satzgliedern in der 5 und Prädikat, Subjekt, was man so kennt, adverbiale Bestimmung. Mhm. Dazu gab es dann diesen eigenverantwortlichen Arbeitsplan mit Aufgaben aus dem Buch, mit Blättern, die ich kopiert hatte, mit ganz verschiedenen Sachen, also so eine ganz bodenständige Reihe mit ich erarbeite mir die Grammatik.
Ja.
Und nach dieser Reihe habe ich ein bisschen Zeit gehabt und habe dann den Schülern diese iPad-Koffer gebucht und habe ihnen als Aufgabe gegeben, Lernvideos zu fabrizieren, die man auf YouTube quasi hochladen könnte, wo sie nochmal erklären, was sie gelernt haben. Also zum Beispiel, wie man herausfindet, welche Satzglieder zusammenhängen, wie man herausfindet, welche Satzglieder das sind, wo das Verb im Satz steht und so weiter, wo sie das einfach nochmal erklären.
Mhm. Verstehe.
Und genau, wir haben, und also da ging sehr viel einfach sehr intuitiv. Also wir haben in der ersten Stunde haben wir uns Ausschnitte aus Lernvideos angeguckt. Eins von Mr. Wissen to Go, den kennen vielleicht auch viele, der ja so einen kleinen Vortrag gehalten hat, also so einen kleinen Vlog. Und wir haben uns ein Video angeguckt, wo mit so kleinen Verschiebefiguren gearbeitet wurde. Ich weiß gar nicht mehr, da wurde, glaube ich, erklärt, wie ein Tornado entsteht. Und dann gab es nochmal so ein, so eine Form, wo es dann wirklich animiert war. Und wir haben dann ein bisschen drüber gesprochen, welche Videoform für was geeignet sein könnte und was wir eventuell auch in der Klasse machen könnten. Da kam dann von alleine auch sowas wie Stop Motion, haben die Schüler eingebracht und dass man ja auch so mit Figürchen was machen könnte. Und dass man sich ja dann zu diesen abstrakten Grammatikinhalten auch irgendwie eine Geschichte überlegen müsste und dass sich das ja sonst niemand anguckt.
Ja.
Und da waren die Schüler sofort ganz kreativ und hatten ganz viele Ideen und ich habe gar nicht mehr so viel machen müssen. Also vor allem, wir haben mit iMovie gearbeitet, dazu habe ich überhaupt nichts erklärt. Also auch die Fünftklässler haben das ganz intuitiv bedient, haben sich gegenseitig Tipps gegeben, haben zusammengearbeitet und ja, ich mag Unterricht sehr gerne, wo ich mehr oder weniger überflüssig werde.
Ja, ja. Also das ist, glaube ich, auch so bei vielen, die jetzt sich noch nicht so dem Digitalen erschlossen haben, die Angst, dass sie denken, ich setze jetzt etwas ein, ich kann das den Schülern gar nicht erklären. Aber in den meisten Fällen, und das zeigt ja jetzt auch genau dein Beispiel, ist das überhaupt nicht notwendig. Also ich sehe auch immer wieder bei diesen Tablets, das ist alles so selbsterklärend. Ich habe mal überlegt, mein erstes Computerspiel, das war der Flugsimulator von Microsoft. Da waren Handbücher dabei, die waren vielleicht so 10 Zentimeter dick. Ne? Da musste man alles Mögliche lesen. Aber heute diese Apps, da brauchst du ja keine Anleitung mehr. Und dann, glaube ich, ist das Nächste, wenn man nicht weiterkommt, so wie du sagst, die helfen sich dann entweder gegenseitig oder wir sind jetzt genau beim Thema Erklärvideo, dann gucken die sich halt ein Erklärvideo dazu an.
Also, absolut. Also, ja.
Niemand liest ja auch mehr irgendwie im Netz ellenlange Artikel, sondern dann guckt man sich halt schnell ein Internetvideo an, auf YouTube oder so, und hat es dann auch gut erklärt, ne?
Ja, also Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja auch was wir gelernt haben.
Richtig, ja. Was macht jetzt dein Unterricht anders als den klassischen Unterricht?
Ich mache auch sehr viel in meinem Unterricht, sehr bodenständig. Also auch wenn wir immer mehr digitale Methoden und Medien und sowas in der Schule haben, bin ich auch noch ein großer Fan von Papier, muss ich zugeben. Also mein Notenbuch führe ich auch noch auf Papier und das Deutschbuch benutze ich auch regelmäßig. Ich versuche aber immer mehr einfach das zu nutzen und das auszuprobieren, was man so sieht. Das Twitter natürlich eine riesige Quelle für Fortbildung.
Ja.
Also da sieht man einfach täglich so großartige Dinge, die man ausprobieren will. Da sieht man hier ein Padlet, womit Kurse gearbeitet haben. Da sieht man hier irgendwelche kollaborativen Sachen, wo Schüler was zusammen gemacht haben in der Oberstufe zur Abi-Vorbereitung. Und da setze ich mir ganz viele Lesezeichen. Und je mehr Möglichkeiten die Schule dann jetzt auch bietet, desto mehr wird das werden. Also besonders, wenn meine Sechser jetzt vor den Ferien ihre iPads bekommen, da werde ich schon das Ganze ein bisschen digitaler gestalten, damit die auch nicht nur in der Ecke rumliegen.
Ja, das klingt wirklich gut, ja. Ich denke, es ist auch immer so ein Fehldenken, wenn man so dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, dass man sagt, jetzt kommt das Digitale in die Schule und das Komplette, alles, was wir bisher hatten und auch das Papier, das fliegt dann raus und dann verlieren wir etwas. Das soll ja nicht sein, sondern es ist eigentlich genauso, wie du das skizzierst. Nicht das Entweder-Oder, sondern eben und. Du musst beides machen, du musst beides bedienen. Du brauchst natürlich auch diesen Methoden- und Medienwechsel, den man vor dem Digitalen auch schon immer gebraucht hat. Und ich denke, da, wo es einfach Sinn macht, da setzt man die ein und da, wo es wirklich keinen Sinn macht, dann lässt man das auch weg. Ja.
Das ist ja auch nur natürlich. Also mein Arbeitsalltag, wenn ich darüber nachdenke, der ist ja auch in den letzten Jahren digitaler geworden und ich weiß nicht, wie die Arbeitsplätze meiner Schülerinnen und Schüler mal aussehen werden, aber da gibt es ja auch sowohl Papier als auch den Computer, als auch den Laptop oder das Tablet oder sowas. Und das muss halt irgendwie zusammen funktionieren und nicht das eine ersetzt alles.
Mhm. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Unterricht mit den Erklärvideos, den die Schüler erstellt haben. Wenn wir jetzt so diese KMK-Kompetenzen, Bildung in einer digitalen Welt und so ansehen, welche werden dann deiner Meinung nach oder wurden da besonders gefördert?
Also die, ich hätte das ja immer mit diesen 4K ganz gerne.
Mhm. Oder 4K, ja.
Genau, sie haben auf jeden Fall sehr viel kommuniziert. Also es war sehr viel Meta-Kommunikation erstmal nötig, bevor sie diese Videos angefangen haben, weil eben dieser Effekt deutlich wurde, auch wenn man den Arbeitsplan fertig hatte und ganz toll gelöst hat und auch alles richtig war, war die Erinnerung an die erste adverbiale Bestimmung dann schon wieder weg. Also sie haben ganz viel erstmal besprochen, haben nochmal über Inhalte geredet, haben zusammen geplant und haben dann eben, das waren kleine Drei- oder Vierergrüppchen, haben dann eben auch kollaboriert, zusammengearbeitet. Es war eine unglaublich kreative Aufgabe, finde ich. Also die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, die hätte ich mir so nicht vorgestellt. Übrigens auch gerade von Schülern, die jetzt nicht gerade laufend einsen in Deutsch schreiben, die haben da großartige Videos rausgebracht und die haben sich auch unglaublich gefreut, als dann so das Feedback von der Klasse kam. Und ja, wir haben keine große Reflexionsphase danach gemacht.
Also letztes K-kritisches Denken meinst du jetzt, ja?
Genau, also wir hätten ja auch noch über Auswirkungen sprechen können, wir hätten drüber reden können, ob wir es auf YouTube hochladen, ob wir es veröffentlichen, was da reinspielt. Wir hätten große Reflexionen davon machen können. Das hatte ich gar nicht geplant, weil das war eigentlich so als Try and Error gedacht. Also, auch wären Videos komplett vor die Wand gefahren, dann wäre das ja was Lehrreiches gewesen einfach. Das ist jetzt ganz schön gelaufen. Und ich glaube, die haben einfach viel davon mitgenommen. Sie freuen sich auch schon drauf, das nächste Mal zu machen. Aber ja, das sind einfach ja, viele Dinge, die mitgeschult wurden und auch viele praktische Dinge, die sie einfach nebenher gelernt haben, die so eine typische Grammatikreihe schon überhaupt nicht hergibt eigentlich.
Ja, genau. Wie viel Zeit hast du drauf verwendet?
Das war gar nicht lange. Wir haben 4 Deutschstunden in der Woche, 60 Minuten, das waren 1,5 Wochen vielleicht, oder? Ja, also mit Videostunde, ja, mit,
ist nicht viel.
Mit Ansehen. Ja,
okay. Jetzt hast du ja noch andere Kolleginnen und Kollegen. Wenn die das sehen, wie du das so machst, wie nehmen die deine Ideen so auf? Setzen die das auch um?
Ja, da ist unsere Schule, also das ist das Größte, ich liebe meine Schule sehr. Und das Größte ist, glaube ich, wir sind Teamschule. Also alles, was wir so machen, planen wir im Team, machen wir zusammen und wir haben eine riesige Schulcloud, wo wir unsere Materialien jeweils veröffentlichen und teilen und uns gegenseitig geben und Nachfragen stellen und verbessern und überarbeiten und sowas, was unglaublich entlastend ist.
Na, da passiert schon wirklich sehr viel dann an der Schule, ja. Nenn die doch gleich mal den Zuhörern, dass wir wissen, welche Schule es hier geht.
Die so toll ganz ist. Große Werbung, also ja. Die beste Schule, die ich hier von innen gesehen habe, die Janusz Korczak-Gesamtschule in Gütersloh. Ganz großartig. Und wir setzen eben viel auf Zusammenarbeit und auch dieses Videoprojekt ist natürlich jetzt schon hochgeladen und der nächste Jahrgang 5 wird das dann wahrscheinlich auch machen.
Ja.
Ja, zurzeit habe ich auch gesehen, liegt dieses Video in dieser Cloud, die wir da haben, auf der obersten Ebene, damit alle mal gucken können.
Okay, sogar. Ja, sehr gut. Gibt es dann auch schon Ansatzpunkte in anderen Fächern? Also das ist jetzt in Deutsch gemacht, aber machst du oder andere Kollegen in anderen Fächern hier auch damit Erklärvideos etwas?
Erklärvideos weiß ich noch nicht. Also Erklärvideos kann ich mir generell in jedem Fach vorstellen. Also besonders in Geschichte finde ich das interessant. Habe ich zurzeit nicht so viel im Stundenplan stehen. Aber gerade da könnte man ja eine kleine Dokumentation drehen. Man könnte alle möglichen Zusammenhänge erklären.
Ja.
Live-Videos zum Beispiel. Live-Zeichnen, was man schneller dreht. Das ist ja wunderbar zum Erklären. Das gibt es ja auch ganz viel im Internet. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, also die Oberstufenschüler erzählen häufig, dass sie, wenn sie in Mathe irgendetwas gar nicht verstanden haben, dass sie am ehesten mit YouTube-Videos lernen. Auch in Mathe kann ich mir das Thema vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte damals, keine Ahnung, Flächenberechnung, Kurvendiskussion oder sowas, als ich hätte damit ein Lernvideo vielleicht gestaltet, anstatt da zu sitzen vor dem Blatt und viele Fragezeichen zu malen. Dann wäre vielleicht auch noch mehr hängen geblieben. Also ich kann mir kein Fach eigentlich vorstellen, wo man das nicht machen kann.
Ja, genau. Jetzt habt ihr natürlich das große Glück an deiner Schule, dass ihr hier auch schon sehr gut ausgestattet seid. Jetzt gibt es ja Schulen, die jetzt nicht über diese Tablets zum Beispiel verfügen. Ja. Trotzdem kann man ja auch vielleicht den Weg Bring Your Own Device, BYOD gehen. Und könntest du dir vorstellen, solche Projekte auch mit Bring Your Own Device zu machen?
Ich denke schon. gerade mit Handys kann man ja wunderbar filmen. Ich glaube, zum Videoschneiden wirklich sind viele Handys nicht so ganz rechenstark oder der
zu klein auch
von 2 Minuten leer. Ich glaube, dafür müsste man schon gucken, ob vielleicht in der Klasse genug Schüler ein Tablet besitzen, was sie mitbringen können. Mhm. Oder so ist in der Richtung. Sonst würde ich vielleicht fragen, das ist immer eine Sache, die man, glaube ich, nicht auf dem Schirm hat. Fast überall gibt es im Kreis oder in der Stadt so ein Medienzentrum,
ja,
die ganz großartig arbeiten. Also man wundert sich manchmal, man schreibt eine E-Mail und dann am nächsten Tag so ein iPad-Koffer vor der Tür stehen.
Ja, kann ich bestätigen. Also ich leite ja das Medienzentrum in Dachau. Wir haben auch 2 okay. iPad-Koffer und die sind permanent ausgeliehen. Ja.
Okay, genau, gerade sowas. Damit würde ich das, würde ich sowas, glaube ich, eher anpeilen. Mhm. Aber sonst, das muss ja nicht immer ein Lernvideo sein. Also wenn das so ein zusammenhängendes Projekt vielleicht aus Mini-Videos oder aus Bildergeschichten oder sowas ist, was man ja auch früher schon in Deutsch gemacht hat, da reichen bei ganz vielen digitalen Methoden auch Handys.
Ja, genau. Okay. Ja, Stefan, haben wir noch irgendwas Wichtiges unseren Zuhörern zu sagen oder packen wir den Podcast dann zu?
Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man das irgendwie bei dem Digitalen, dass man das irgendwie natürlich in die Schule reinwachsen lässt und da irgendwie ohne Scheudrang geht. Also ich sehe das gerade bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt fast alle iPads gekauft haben, viele haben sich zumindest iPads gekauft, weil wir jetzt diese Displays dort hängen haben seit einigen Tagen. Und ich sehe da auch gerade einige ältere Kollegen, die da einfach unglaublich Spaß dran haben.
Ja.
Und das sind auch nicht kein Informatiklehrer.
Nee, muss also, ja nicht sein. Ja.
Einfach eine schöne Bereicherung und da gibt es dann einfach schöne Möglichkeiten. Und ich glaube, das wächst jetzt so in den nächsten Jahren natürlich in die Schule, wenn wir uns nicht irgendwie komplett verweigern.
Ja, genau, das ist es halt. Es braucht halt irgendwie so ein gewisses offenes Mindset, aber das musst du ja als Lehrkraft auch haben ohne die Digitalisierung. Also du musst dich halt neuen Dingen öffnen können und ein bisschen Bereitschaft zeigen. Und wenn man dann den Nutzen erkennt und dann merkt, es macht mehr Spaß, es bringt den Schülern mehr und es ist vielleicht für mich sogar zeitsparender, das ist doch die beste Kombination überhaupt.
Ja. Ja, und empfehlen kann ich natürlich, wie gesagt, ich finde meine Schule ganz großartig, Teamstrukturen. Ja. Kann ich absolut empfehlen. Einfach ganz niedrigschwellig, wenn man einfach, vielleicht auch ein Tipp an Schulleitungen, falls welche zuhören, einfach mal mutig sein, verpflichtende kleine Teamtermine in den Stundenplan bauen. Mhm. Einfach mal Leuten die Zeit geben, einfach mal aufeinander zu hocken und sich mit gegenseitig Ideen zu geben. Das löst so viele Probleme von selbst und ist am Ende eine riesige Zeitersparnis. Also wie gesagt, eine Teamschule, wir sind viel doppelt besetzt, wir haben viel solche Teamarbeitsphasen. Mhm. Man wird quasi dauerhaft von Kollegen unfreiwillig fortgebildet. Also auch das ist sehr hilfreich.
Ja, unfreiwillig fortbilden, das war jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort dann. Das merken wir uns am besten alle. Ja, wenn die Zuhörer noch ein bisschen mehr darüber lesen wollen, das gibt's auch in der September-Ausgabe des Wegweiser Digitale Schule. Auf Seite 3 ist ein Artikel über Stefan Quandt drin. Man kann im Internet reingehen bei www.wegweiser-digitale-schule.de. Da gibt's auch eine 30 Tage kostenlose Testphase. Ja, was bleibt abschließend noch zu sagen? Ja, Stefan, genau. Wie kann man dich auf Twitter finden?
Mein Name schreibt sich etwas schwer. Muffelkuchen, M-U-Doppel-F, dann direkt das L und dann der Kuchen.
Mhm. Muffelkuchen, aber, okay.
Genau, ich schreibe auf jeden Fall zurzeit öfter mal was so über digitale Sachen, die mir irgendwie begegnen. Ich werde bestimmt auch noch mal ein bisschen was zu meinem unglaublich schönen Display schreiben, das ich zurzeit reichhaltig ausprobiere. Ja,
da sind wir ganz gespannt dann drauf. Nee, ich kann auch nur empfehlen, dem Stefan zu folgen. Da gibt's wirklich tolle Ideen und viel Input auch immer. Und so bin ich ja auch auf dich gekommen mit diesem Erklärvideoprojekt. Ja, Stefan, vielen herzlichen Dank, dass du uns da ein bisschen Einblicke gegeben hast.
Ja, ich danke.
Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Nachmittag, einen guten Feierabend und dann morgen geht's weiter mit der Schule, ja?
Jo, gleichfalls.
Alles klar, Stefan, mach's gut, ja? Ciao. Jo,
gleichfalls. Tschüss.
Ciao.